Gesundheit. Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Healthcare Espresso. Willkommen zu der ersten Folge. Hier sind Leila,
Anita
und Thorsten
von der PR-Agentur Weber-Shandwick und wir möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-PRler eigentlich so machen und denken. Warum wir diesen Podcast haben und wer wir überhaupt sind, das haben wir euch in Folge 0 erklärt.
Genau, und heute in unserer ersten Folge geht es darum, was Healthcare-PR überhaupt ist, wie wir das für uns definieren und welche Unterschiede es zu Journalismus, Marketing und Werbung gibt.
Genau. Thorsten, magst du direkt mal starten? Was ist für dich Healthcare-PR?
Ich habe es befürchtet. Im Hinblick auf Healthcare ist eigentlich klar, das sind alle Themen, die mit Gesundheit zu tun haben. Im engeren, aber auch im weitesten Sinne. PR im Ursprung Public Relations, heißt ja eigentlich eine Beziehung zur Öffentlichkeit, also Beziehungen zu anderen aufstellen und dazu muss man logischerweise kommunizieren. Heutzutage ist es so, dass, also ich würde bevorzugen, Gesundheitskommunikation zu verwenden als Begriff, weil die Unterscheidung in PR, in Werbung, in Marketing, in was es auch sonst noch gibt, sind so fließend mittlerweile, dass man es da im Prinzip nicht ganz abgrenzen kann. Ich würde mal sagen, wir auch hier eben in der Agentur sind geboren in PR, in einem klassischen Feld PR, aber wir kommunizieren allgemein über Gesundheit.
Was gehört denn für dich zu der klassischen PR-Arbeit? Was wären so drei Aufgaben, die du der klassischen PR zuordnen würdest?
Ehrlich gesagt hasse ich diesen Begriff klassische PR-Arbeit, aber ich weiß, was du meinst. Im Hinblick auf unter klassischer PR-Arbeit wird allgemein verstanden, was in der Vergangenheit immer gemacht worden ist und eben Projekte, die oder Maßnahmen, die immer umgesetzt worden sind. Wie ganz klassisch in Anführungszeichen eine Pressemitteilung oder eben auch ein Journalisten-Event, also eine Pressekonferenz. Das klingt heute alles ein bisschen angestaubt und klassisch, aber da sollten wir auch nochmal drüber sprechen, weil je nach Zielgruppe und je nachdem, was man erreichen will, sind auch diese klassischen Maßnahmen sehr wertvoll. Im Hinblick, Gegensatz dazu, was immer eigentlich entgegengestellt wird, aber eigentlich ein Additiv ist, also das auch dazu gehört, sind die neuen Kanäle über digital, Social Media oder jetzt auch der Podcast. Das ist ja auch genau. Ein Vehikel. Also von daher gesehen ist sehr offen, sehr breit und man sollte, wenn man drüber spricht, auch immer genau definieren, was man damit meint.
Ich finde es immer interessant, wenn mich Leute fragen, was ich beruflich mache und ich erkläre denen das dann immer ganz kurz und ich sage, ich arbeite als Beraterin in einer PR- oder Kommunikationsagentur und berate Healthcare-Kunden. Da wird dann entweder gesagt, ah, okay, also machst du Werbung oder du bist im Marketing.
Genau.
Oder manchmal geht es dann so ein bisschen Richtung, ah, du machst Lobbyarbeit. Also ich finde es immer ganz interessant, weil ich versuche das dann zu erklären, aber am Ende kommt dann immer so, ah, du machst Marketing, weil das natürlich ein Begriff ist, mit dem viel mehr Leute was anfangen können. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist PR vielleicht an Unis oder so, spielt das nicht so eine ganz, ganz so große Rolle, wie es vielleicht in den USA ein wenig anders ist. Und PR ist ja eigentlich dann nur ein Teil vom Marketing, ein Teil der Kommunikation. Aber das beinhaltet natürlich noch ganz andere Dinge. Und ich finde auch generell sehr interessant, wie die Entwicklung in den letzten Jahren ist, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, diese in Anführungszeichen klassischen Methoden sind ja nicht nur das, was wir machen. Also mittlerweile geht das sehr, sehr viel breiter und ich würde mal behaupten, wir machen alles oder wir können alles machen, was ja mit Kommunikation zu tun hat. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Video sein, das kann eine Konferenz sein, das können Materialien für den Außendienst sein, also wirklich alles, was geschrieben, gesprochen, gesagt wird.
Wir haben ja jemand von der Uni sozusagen mit am Tisch hier.
Genau.
Wie ist das an der Uni momentan?
Also eigentlich gibt es gar nichts zu PR. Ich hatte nur eine Vorlesung dazu. Ich habe nie in meinem Leben an der Uni zumindest eine Pressemitteilung geschrieben oder gesagt bekommen, okay, wie das geschrieben werden soll. Es geht da eher um Journalismus. Und was mich auch ein bisschen ärgert und frustriert, ist, dass es immer heißt, Journalisten sind die Guten und PRler sind die Bösen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum das in der Uni überhaupt nicht thematisiert wird.
Ja.
Und ich finde es total schade und deshalb finde ich das auch ganz toll, dass ich jetzt mal als Werkstudentin dabei bin und auch vielleicht anderen Studis dann zeigen kann, dass es cool ist, im PR zu arbeiten und auch in der Gesundheitskommunikation. Und das wollte ich eben auch ansprechen. Ich finde, wenn man anderen erklärt, was man beruflich macht, ist einerseits PR ein bisschen problematisch, andererseits ist aber Pharma problematisch. Und ich merke das immer bei mir selbst, dass ich das Gefühl habe, ich muss es rechtfertigen, was ich hier mache. Aber das
Ja, das ist die Image-Angelegenheit, die wir wahrscheinlich in einer anderen Folge auch nochmal besprechen,
im Hinblick auf Pharma.
Aber die Frage schon, was machst du und wie erklärt man das? Witzigerweise hatte ich damals auch immense Schwierigkeiten, meine Mutter das zu erklären, weil die hat es nie verstanden. Und auch im Biologiestudium hat sie immer eben gesagt, ja, was machst du denn überhaupt? Ich habe dann mal mitbekommen, wie sie es ihren Freunden und Bekannten erzählt hat, auf relativ witzige Weise, wie ich noch Biologie studiert habe und sie ist gefragt, was macht der Thorsten überhaupt, hat sie gesagt, der macht kleine Kartoffel dick. Also im Prinzip, weil ich in der Pflanzenphysiologie gearbeitet habe, hat sie gesagt, ja, der macht kleine Kartoffeln dick. So, und dann bin ich in die Gesundheitskommunikation gegangen und ab da hat sie dann gesagt, der erzählt anderen, wie man kleine Kartoffeln dick macht. Also relativ plastisch, aber gar nicht mal so verkehrt.
Nicht so weit weg vom Thema. Ja. Ja. Also ich finde, mir wurde das mal, glaube ich, zu Beginn, als ich ein Traineeship gemacht habe, so erklärt, dass wenn ich jemanden auf der Straße treffe und der sagt, ich bin ein ganz toller Arzt, dann ist das Werbung, weil wenn ich den jetzt sehe, ich glaube dem das jetzt nicht, weil ich denke mir, okay, der sagt das jetzt, weil er natürlich auch gerne damit bezwecken möchte, dass ich jetzt in seine Praxis komme. Wenn ich jetzt aber mich mit einer Freundin treffe und ich frage sie, sag mal, kennst du einen guten Hausarzt hier in Frankfurt und die empfiehlt mir den Herrn XY, dann ist das quasi PR, weil das ist sehr glaubwürdig, weil ich auch natürlich meiner Freundin eher glaube als irgendjemandem, der da auf der Straße rumläuft und mir Dinge erzählt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, dass ich so nochmal einen Impuls kriege, den ich davor gar nicht hatte. Ich hatte vielleicht diesen Arzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Also so finde ich, kann man das ganz, ganz einfach runterbrechen und so, dass es ja leicht verständlich ist.
Es versuchen zu erklären ist wirklich sehr, sehr schwierig. Von daher gesehen ist ja meine Bevorzugung von Gesundheitskommunikation, weil was tun wir? Wir informieren verschiedene Leute auf verschiedene Arten und Weisen über ein Gesundheitsthema und versuchen da größtenteils eben auch aufzuklären, worüber wir überhaupt sprechen, weil ich sage immer auch, gerade wenn es dann um Pharma geht, stellt euch vor, es gäbe ein super Medikament, aber es würde nicht drüber gesprochen. Sprich, es würde keiner kennen, es würde auch kein Arzt kennen, es würde kein Patient kennen, es würde niemand kennen, dann hilft es auch nicht. Mhm. Also ich sehe im Hinblick auf eben Gesundheitsthemen da auch einen bestimmten Need, ist wieder Englisch?
Bedarf, ja.
Oh Gott, die Anglizismen. Einen bestimmten Bedarf und auch eben eine bestimmte Notwendigkeit, dass wir das tun, was wir tun. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, meines Erachtens ist es sehr persönlich, ob man eben in Gesundheitskommunikation arbeitet oder eben in anderen Bereichen, Corporate oder Consumer oder sonstiges.
Ich finde auch, dass es gerade mit Gesundheitskommunikation dann irgendwas Sinnvolles mit sich bringt, genau das, dass wir darüber informieren oder über bestimmte Krankheiten aufklären, was vielleicht eher noch tabu ist.
Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen, seht es uns nach, aber wir haben im Hinblick auf eben Gesundheitsthemen auch, glaube ich, eben eine bestimmte Passion.
Ich glaube halt auch, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile, ne? Also wir haben natürlich im Healthcare-Bereich müssen wir auf viel mehr Dinge achten und wir können nicht so frei kommunizieren, wie es beispielsweise Kundenteams aus der Consumer Practice, die beispielsweise dann Beauty-Kunden oder Modekunden betreuen. Und die haben natürlich den Vorteil, die können noch einen Tick kreativer sein, ne? Die können ein bisschen offener sein, die haben da mehr Möglichkeiten und wir müssen da auch manchmal die Handbremse anziehen. Und das hat ja auch alles seinen Sinn. Also das finde ich auch sehr, sehr gut, so wie das in Deutschland reguliert ist. Zu einem Punkt, Thorsten, den du vorhin gesagt hattest mit den Medikamenten, falls die keiner kennt, es geht ja auch teilweise um Erkrankungen, die keiner kennt. Also manchmal sind das ja dann seltene Erkrankungen oder Erkrankungen, die nicht so einfach zu diagnostizieren sind oder beim Hausarzt einfach nicht so bekannt sind. Und auch das spielt ja natürlich auch eine große Rolle, weil erst wenn die Ärzte Erkrankungen kennen, können sie diese auch bei Patienten erkennen und behandeln.
Ja, aber hier schon eben ein Punkt, wo vielleicht ein bisschen unterschiedliche Meinungen sind, Kreativität, Stichwort Kreativität, Lela lacht jetzt auch schon, Ich glaube, wir können in der Gesundheitskommunikation genauso kreativ sein. Der Punkt ist, dass wir logischerweise immer schauen müssen, wen wollen wir erreichen und in welchem Umfeld. Und es muss dem Thema auch angemessen sein. Von daher gesehen glaube ich, dass wir genauso kreativ sein können, vielleicht nicht so schrill und bunt. Aber kreativ sollten wir eben auch da sein.
Ja, ich glaube, das ist anfangs auch ein bisschen das Problem. Oder gerade bei mir, als ich da meinen Praktikumsplatz hatte, ich dachte, okay, Gesundheit, was kann ich denn jetzt damit so anfangen? vor allem, weil ich ja auch gedacht habe, man braucht ein medizinisches Know-how. Und das hatte ich ja mit Kommunikationswissenschaften einfach nicht. Aber ich finde, das muss ja auch ein bisschen vermittelt werden, dass man hier genauso kreativ arbeiten kann, nur vielleicht halt ein bisschen länger Konzepte ausarbeiten muss oder sich mehr Gedanken machen muss. Aber es genau, geht das auf ist jeden
ein
Fall.
Anderes Arbeiten. Ja. Ja. Aber einen interessanten Punkt hattest du ja auch schon erwähnt, Thorsten, dass wir verschiedene Zielgruppen haben. Also darüber werden wir sicherlich auch in einer anderen Folge nochmal ausführlicher sprechen. Mhm. Aber wir sprechen ja auch nicht nur Patienten an. Zielgruppe können dann auch Ärzte sein oder generell medizinisches Fachpersonal oder die Öffentlichkeit. Also wenn man eine Disease Awareness, wie sagt man das auf Deutsch?
Disease Awareness.
Aufmerksamkeitskampagne für eine Erkrankung.
Wie ihr seht und hört, wir haben schon Schwierigkeiten hinblick auf unsere Begriffe, aber wir bemühen uns.
Wir achten drauf. Genau, also das ist ja auch sehr interessant und da gibt es ja natürlich dann auch nochmal andere Regularien oder andere Möglichkeiten. Also wie spreche ich einen Patienten auf eine Erkrankung an und wie spreche ich den Arzt darauf an, der natürlich nochmal einen medizinischen Hintergrund hat, den der Patient am Ende des Tages nicht hat. Ohne
und auch Arzt ist nicht gleich Arzt.
Ja, genau. Also,
reden wir über einen Hausarzt oder reden wir über einen Experten, einen, was weiß ich, Gynäkologen, Urologen, einen niedergelassenen Kliniker. Also es ist schon sehr facettenreich und eins ist, glaube ich, klar für alle, langweilig wird es bei uns auf keinen Fall.
Nee. Aber was ich auch ganz interessant finde, ist, dass die Arbeit bei uns ja auch nicht nur die Arbeit oder die Betreuung von Pharmaunternehmen heißt, sondern es natürlich auch ganz andere Player oder Beteiligte im Gesundheitswesen gibt. Also das können ja Krankenkassen sein, MedTech-Hersteller, Versicherungen oder auch teilweise Unternehmen, die sich spezialisiert haben auf sowas wie betriebliches Gesundheitsmanagement oder ähnliches. Also das sind ja ganz verschiedene Unternehmen.
Wir haben auch schon mal, und da gab es eben intern auch immer ein Stirnkräuseln. Wir hatten mal auf unserer Kundenliste einen großen Getränkehersteller, der Healthcare-Kommunikationskunde war, wo alle nur gesagt haben, wie kommt das denn? Da war es relativ einfach, dass eben der Hersteller im Hinblick auf eben Gesundheitsthemen exakt die gleiche Zielgruppe erreichen konnte, wie wir für das Thema damals Frauengesundheit eben gesucht haben und der sich eben bereit erklärt hat, da eben zusammenzuarbeiten, auch unter Corporate Social Responsibility, wie das auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt weggeschnappt. unter dem Aspekt, wo wir eben eine Unternehmensinitiative eben aufgezogen haben, wo es um das Thema Frauengesundheit ging. Also im Prinzip sage ich immer, das Thema Gesundheit ist ja in der Öffentlichkeit per se präsent. Es ist auch immer sehr eben emotional und es betrifft jeden.
Ja. Ja.
Von daher gesehen haben wir den Vorteil, dass eben unter Umständen bestimmtes Grundinteresse schon immer da ist bei den Themen, die wir bearbeiten. Von der Sicht aus gesehen kann es jedes Unternehmen sein, als unsere Auftraggeber, beziehungsweise wir hatten auch schon für Patientenorganisationen haben wir auch gearbeitet. Also wir sind jetzt nicht reguliert auf irgendwelche Sparten. Und auch, was wir auch schon hatten im Bereich interne Kommunikation, dass eben wir über innerbetriebliche Gesundheitsthemen gesprochen haben. Also es ist ein großer Bereich.
Ja. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, Thorsten, was eine Patientenorganisation ist und was die machen?
Ach so, okay, ja, genau. Patientenorganisation. Also, da muss man auch unterscheiden, über welche Patientenorganisation wir sprechen. Im Prinzip ist es so, stellt euch vor, dass ihr eine bestimmte Erkrankung habt. Das sind meistens chronische Erkrankungen, das heißt, womit ihr euch einen längeren Zeitraum beschäftigen müsst. Und da ist es sehr hilfreich, dass ihr euch mit Betroffenen austauschen könnt. Mhm. Also sprich, dass ich nicht dastehe und denke, oh, ich habe Problem XY, ich bin jetzt der Einzige auf der ganzen Welt, kann mich mit keinem unterhalten, es versteht mich keiner. Das ist der eine Punkt oder der eine Bedarf, der gedeckt wird über Patientenorganisationen. Das heißt, man kann sich mit Betroffenen über Erfahrungen und sonstiges austauschen und das hilft. Das ist ein Riesenfaktor. Auf der anderen Seite ist es so, dass Patientenorganisationen auch die Aufgabe haben oder die Aufgabe wahrnehmen, in der Öffentlichkeit, aber auch bei bestimmten Vertretern, sei es jetzt gesundheitspolitisch oder sonstiges, Stellung zu nehmen und die Stimme für den Patienten zu erheben. Das ist, also die beiden Geschichten sind so der Ursprung oder die ursprünglichen Aufgaben meines Erachtens von Patientenorganisationen. Warum sage ich, man muss schauen, über welche Erkrankung man spricht? Weil logischerweise auch eben die Zusammensetzung von Patientenorganisationen oder auch die Aufgabenstellung sehr variiert von dem, worüber wir sprechen. Eine Patientenorganisation im Bereich Brustkrebs ist zum Beispiel anders aufgebaut oder hat unter Umständen andere, detailliertere Aufgaben als eine Patientenorganisation für Alzheimer zum Beispiel. Mhm. Weil bei der Alzheimer-Patientenorganisation ab einem bestimmten Punkt ist die Umgebung, sprich Familie etc., sind der Hauptfaktor. Eben aber aus eigener Erfahrung, es ist ein unschätzbarer Wert, sich austauschen zu können.
Ja, und das zeigt ja eigentlich ganz schön, wie vielseitig das sein kann, ne? Also das, was du jetzt beschrieben hast, ich habe noch nie für eine Patientenorganisation gearbeitet, klingt jetzt nach ganz anderen Tätigkeiten als das, was ich bisher vielleicht bei der Betreuung von Pharmaunternehmen erlebt habe.
Aber auch da, um zu dem zur Realität zurückzukommen, bei Patientenorganisationen, es geht auch um eine Ansammlung von Menschen, die auch eben individuell agieren. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, auch innerhalb von einer Patientenorganisation. Ja, anders, aber bestimmt nicht einfach. Und es ist natürlich auch, also könnte ich mir vorstellen, deutlich emotionaler.
Ja, ja, und wie in deutschen Vereinen auch, das kommt dann auch noch dazu. Struktur. Ja,
ja. Eine Frage habe ich dazu tatsächlich von den Kunden her, trotzdem jetzt in der Agentur oder generell im Healthcare-Bereich machen das schon Pharmaunternehmen den größten Anteil aus.
Und also momentan bei uns ja, sind Pharmaunternehmen, Biotech gehört auch dazu. Also ich sage jetzt mal im Prinzip Hersteller, die Medikamente oder Therapien entwickeln, sind momentan das Gros. Mhm. Waren so ein bisschen auch eben in der Vergangenheit. Da gibt es eben verschiedene Bereiche, also verschreibungspflichtige Medikamente, also die, wo ihr einen Arzt dazu braucht, damit ihr das überhaupt bekommt. Streckenweise eben auch OTC heißen die, das heißt die ihr kaufen könnt, in der Apotheke kaufen könnt. Und Medizintechnologieunternehmen machen momentan eben den Löwenanteil aus an unseren Kunden. Schwankt auch immer so ein bisschen. Aber der Hintergrund ist vielleicht, dass hier bei diesen Unternehmen und bei diesen Therapien, die angeboten werden, der größte Erklärungsbedarf herrscht. Also um jetzt, ohne es despektierlich zu meinen, Hustenbonbons zu verkaufen, braucht man jetzt Kreativität und sonstiges, aber nicht unbedingt einen großen Erklärungsbedarf. Wenn man dann über eine Therapie für multiples Myelom spricht, das ist eine onkologische, also eine Krebserkrankung, das jetzt zu erklären dauert viel zu lange, dann wird es halt kompliziert. Und eigentlich unsere Kunst sollte sein, komplizierte Dinge relativ einfach und kurz darstellen zu können. Und das ist das Schwierigste.
Ja. Stichpunkt kurz. Wir haben unsere Fragen für 15 Minuten angesetzt und wir sind jetzt bei 19.
Oh, okay. Okay. Dann, wenn keiner mehr was zu ergänzen hat, kommen wir jetzt zu unserem Endteil. In jedem Podcast wird es nämlich eine Frage und drei Antworten geben. Das heißt, ich werde eine Frage stellen und jeder von uns gibt spontan oder mehr oder weniger spontan seine Antwort dazu. Und diese Woche ist die Frage, du bist beim Kunden und deine Präsentation funktioniert nicht. Was machst du, Anita?
Also erstmal würde ich innerlich in Panik geraten und dann würde ich das, glaube ich, durchziehen ohne Präsentation, weil ich glaube, wenn ich die Präsi selbst erstellt habe, weiß ich auch, was die Inhalte sind.
Was warst du, Lela? Weil Am Schluss, mir ist es nämlich tatsächlich schon passiert.
Okay, dann kannst du von deinen Erfahrungen berichten. Ich würde wahrscheinlich sehr, sehr nervös werden, würde möglichst versuchen, das zu überspielen, auch in der Hoffnung, dass ich die Inhalte auch so drauf habe oder es zumindest dann auf die Bereiche runterzubrechen, die ich so präsentieren kann und mir jetzt nicht groß anzumerken, dass mir jetzt hier was fehlt.
Das ist auch richtig so. Das Hauptproblem ist dabei, je nachdem, das muss man auch für sich selber beantworten, wie man präsentiert. Weil manche brauchen Stichworte, an denen sie sich entlanghangeln können. Eben andere brauchen auf den Charts eben bestimmte Punkte, wo sie sich dran orientieren können. Und dann das andere Problem, vielleicht bist du in der Präsentation auch am Punkt, wo du nicht alles alleine gemacht hast, sondern in der Gruppe präsentierst. Es wird schwierig. Schwierig ist es immer, Humor hilft. Humor hilft ganz einfach, wird dann auch belohnt von denen, die zuhören. Und Klagen hilft gar nicht, man kann es auch nicht ändern. Der Punkt ist ganz einfach, was bei einer Präsentation sowieso vorhanden sein sollte, ist ein roter Faden. Mhm. Das heißt, man muss vorher wissen, was will ich überhaupt erzählen? Was soll rüberkommen? Welche, in Anführungszeichen, Geschichte will ich erzählen? Wenn alle, die an der Präsentation teilnehmen, diese Geschichte im Kopf haben, kann man sich das auch zuwerfen. Es wird dann unter Umständen sehr interaktiv, wo die Leute dann auch reinspringen und Sonstiges. Wie gesagt, mir ist es eben einmal passiert, in der Mitte der Präsentation. Was mir lieber in der Mitte ist als ganz am Anfang, ehrlich gesagt. Wo wir dann aber übergegangen sind, dass wir frei geredet haben. Es war dann nicht so koordiniert und strukturiert, wie es in der Präsentation
also
war.
Also du warst nicht alleine?
Nein. Wir haben dann eben die klassische Art of Flipcharts, haben wir Stichpunkte aufgeschrieben. Okay. Ja. Das kam dann sehr gut. Die Unterbrechung war aber Gott sei Dank auch nicht jetzt komplett für den Rest des Tages sozusagen, sondern eben eine Kollegin saß schweißtreibend logischerweise am PC und hat versucht, das wieder hinzukriegen. Hat dann auch geklappt, aber also es waren circa 20 Minuten, haben wir überbrückt und das war sehr gut.
Ja, ich glaube, wie du sagst, Humor hilft und auch irgendwie Ehrlichkeit. Ne? Also das jetzt nicht zu überspielen und sich irgendeine komische Geschichte auszudenken, sondern dann zu sagen, ey Mist, das funktioniert jetzt gerade nicht und das hat ja eigentlich irgendwie jeder auch schon mal gehabt oder schon mal befürchtet, dass es passiert. Und ich glaube, dass man so mit einer offenen und lockeren Art da ganz gut das überwinden kann.
Authentisch bleiben und das ist sowieso das A und O. Man kann sich hinter keiner Präsentation verstecken, von daher gesehen. Angenehm ist es nicht, aber hinterher fand man unter Umständen auch ganz lustig, weil logischerweise so ein paar Fauxpas sind dann eben auch passiert und ein paar Dinge haben wir vergessen, die haben wir dann hinterher eingeschoben, wie die Präse wieder lief, aber ja, alles gut.
Ja, vermutlich ist es auch eine Erfahrung, die man machen muss,
sonst
weiß man ja nicht, wie man reagieren würde.
Ja, absolut.
Ja, und ich ganz persönlich habe sowieso immer einen Ausdruck dabei.
Ja, da bist du uns Digital Natives vielleicht.
Genau, ich bin Digital Immigrant. Handhabe noch mit Ausdrucken, ja.
Okay,
super. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Richtig.
Jo, bis dann, mach's gut. Tschüss. Ciao.